Willkommen zum Reisetalk, dem Podcast von Canusa und iGo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada.
Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
Und ich bin Betty. Heute schickst du
in die Wüste. Heute schicken wir uns gegenseitig in die Wüste. Nicht dahin, wo der Pfeffer wächst, sondern dahin, wo relativ wenig wächst. Ein paar Sträucher, paar Kakteen. Das ist übertrieben. Und auch ein paar Palmen in manchen Oasen. Wir schließen die Schlinge sozusagen. Die Ersten haben vielleicht schon eine Idee, worum es geht, aber ihr seid bestimmt alle total falsch gewickelt. Wir wollen mit euch heute in einen State Park. Und zwar in einen der größten State Parks der USA und den größten in Kalifornien. Wir wollen in den Anza Borrego Desert State Park.
Ja, und da bin ich total gespannt drauf. Ich war da noch nicht, aber ich habe schon viel davon gehört. Und ich glaube, das ist einer der State Parks, die die wenigsten so auf der Rechnung haben, wenn sie Richtung Kalifornien fahren.
Total unterbewertet. Ich weiß auch gar nicht, warum. Dieser Park ist riesig. Dieser Park ist super schön. Und ich weiß gar nicht, warum da so wenig Leute hinfahren. Ich kann mir das tatsächlich gar nicht erklären. Es hat bei mir aber auch lange gedauert, bis ich das erste Mal denn dahin bin. Weil viele Leute, die so durch Kalifornien fahren, fahren natürlich irgendwie, was weiß ich, San Francisco, LA, San Diego oder sowas.
Genau.
Und dann vielleicht Yosemite und Sequoia, Joshua Tree, also die Nationalparks. Und dann geht es meistens weiter Richtung Arizona oder Las Vegas.
Genau. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Dadurch, dass der doch ein bisschen, also er liegt ja nicht weit entfernt von San Diego. Ich glaube, das sind 2 Stunden oder so. Aber er liegt halt nicht on the road.
Genau.
Du musst halt da schon einen Abstecher hinmachen.
Ja. Der State Park liegt im San Diego County, also es ist tatsächlich gehört sogar irgendwie zu San Diego oder zumindest eben zum Kreis. Und wenn man sich das so auf der Karte anguckt, Kalifornien, gerade die Küstenregion, ist ja unfassbar gut erschlossen mit Straßen. Und unten im äußersten Süden, westlich vom Salton Sea, diesem quasi blauen Fleck auf der Karte, gibt es einfach gefühlt gar keine Straßen. Und das ist da, wo der State Park liegt. Es gibt die Interstate 5 ganz im Süden und dann gibt es die Interstate 10 ganz im Norden, die so Richtung Palm Springs und so führt. Und dazwischen ist einfach relativ wenig. Das ist einfach eins der Probleme, was aber natürlich auch zum Charme dieses Parks beiträgt.
Ja, also ich war ja letztes Jahr auch in der Gegend tatsächlich. Und ich hatte auch drüber nachgedacht, ihn mitzunehmen, aber ich habe es dann tatsächlich zeitlich auch nicht geschafft, weil ich dann halt weiter südlich gefahren bin, quasi an der mexikanischen Grenze entlang. Ja. Ich habe es aber im Nachhinein bedauert, muss ich ja sagen.
Ja, zu Recht. Ne? Anders kann ich das gar nicht sagen. Aber wie sage ich das? Der Park ist in etwa so groß wie das Saarland. Ne? Ein bisschen kleiner, aber fast so groß wie das Saarland. Also nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das ist natürlich auch nichts, wo man einfach sagt, ja, das mache ich jetzt mal in einer Stunde im Vorbeifahren.
Oder ja.
So. Das geht sicherlich mit einigen Highlights, die es so gibt, aber eben auch durch die Größe liegen die halt auch echt weit auseinander. Und es lässt sich auch nicht alles mit einem normalen PKW erreichen. Auch das gehört dann zur Ehrlichkeit dazu.
Ja.
Mit einem Auto mit etwas mehr Bodenfreiheit und vielleicht auch mit Allrad ist das schon was anderes. Aber tatsächlich mit einem, ich sag mal, mit einem handelsüblichen Limousinen-PKW kann das an der einen oder anderen Stelle schon schwierig werden. Es gibt Sachen, die kann man hervorragend erreichen mit einem normalen Auto. Und es gibt einfach auch schöne Teile des Parks, bei denen ist das nicht mehr so.
Es gibt doch auch Campingplätze da, auch für große Wohnmobile, oder? Habe ich doch richtig gesehen. Oder zumindest einen,
habe ich
auf der Karte.
Ja. Es gibt einen Ort mitten im Park quasi. Also der Park umschließt den Ort und der Ort ist Borrego Springs. Gehört also selber nicht zum Park, der Ort. Was heißt einfach, da ist, ich möchte nicht sagen unreguliert, viel gewachsen. Das stimmt natürlich nicht, aber eben ohne, dass der State Park Verwaltung da mitredet, sind da natürlich Campingplätze entstanden, Lodges entstanden, Hotels, ein bisschen Einkaufsmöglichkeiten und so. Und eben auch viele große Campingplätze in der Nähe oder so Camping-Resorts zum Teil auch. Das ist auch, ich möchte nicht sagen, der einzige Ort, an dem man übernachten kann, Borrego Springs, aber zumindest der einzige, der so wirklich nah dran ist.
Und der erreichbar ist mit normalen Autos und auch mit dem Wohnmobil, ne?
Genau, also als ich da war, habe ich in Ranchita geschlafen. Ranchita ist ein bisschen weiter nordwestlich, also auf der quasi, wenn Borrego Springs mitten im Park liegt, habe ich halt auf der linken Seite sozusagen außerhalb des Parks geschlafen und bin dann eine Stunde oder so, anderthalb vielleicht reingefahren, bis ich dann da war, wo ich hin wollte. Das war für mich aber überhaupt gar kein Problem. Wer einen Roadtrip in den USA macht, kennt das Problem ja, oder das Thema ist ja nicht unmittelbar ein Problem. Man fährt einfach viel Auto, wenn man irgendwo hin möchte, gerade da, wo die Landschaft ein bisschen weiter wird. Borrego Springs hat allerdings das Problem, dass es gar nicht so wirklich viele große Hotels gibt, sondern dass eher so kleinere Hotels sind.
Und meinst du, man muss es weit im Voraus buchen? Also wie beliebt ist oder wie stark besucht ist der Park denn?
Also bei Amerikanern ist das schon relativ beliebt, weil es eben auch viele so Dirt Roads enthält, wo sie eben ein bisschen freier Urlaub machen können, als einfach immer nur auf den vorgefertigten Wegen zu fahren. Was Unterkünfte angeht, würde ich mich schon ranhalten, wenn ich da schlafen möchte. Also so nah dran. Es gibt eine andere Alternative zum Übernachten für Kurzentschlossene und die heißt Palm Desert. Also Palm Desert jetzt in dieser Greater Palm Springs Area zwischen, also ne, die Orte, die sich quasi entlang Palm Springs, Rancho Mirage, Palm Desert, was da so an Städten entlang der, was ist das, California 111 oder so, diese Straße, die ja längs führt, die sich da so aufreihen. Von Palm Desert kann man in etwa 1,5 Stunden den Park auch erreichen. Fährt dann am Salton Sea lang und vom Salton Sea dann quasi einen Abstecher in den Park. Das ist also quasi so eine Art Notfallposition, wenn man eben keine Unterkunft mehr findet, die dichter dran ist. Ich habe damals relativ kurzfristig gebucht und habe halt in Ranchita was gefunden. Das war aber auch kein Hotel, sondern so ein Ferienapartment, was auch schon ein bisschen rustikaler war. Es war also ein Bett in einer, ja, in der Unterkunft, die in etwa so groß war wie eine Garage. Das Badezimmer war ein Dixi-Klo vor der Tür und die Küche war ein Gaskocher, der draußen stand. Und es war Januar.
Oh, schön.
Und das Tolle an der Wüste ist ja, genau, im Sommer hast du da, ich weiß nicht, 3000 Millionen Grad, und im Winter, ich habe Frost gehabt nachts. Insofern es war jetzt nicht wirklich schlimm. Es gab eine Heizung und so und das hat auch ein bisschen zu einem sehr urigen Erlebnis beigetragen. Aber es ist eben schon etwas, was man auf dem Zettel haben muss, ne? Die Wüste ist ein bisschen gnadenlos, was das Wetter angeht.
Na gut, im Januar in die Wüste fahren ist aber auch speziell, ne?
Tagsüber hatte ich irgendwie 27 Grad
Ah,
oder
okay,
so
na gut.
in der Sonne. Das war hervorragend, ne?
Ja.
Nur nachts wird es halt kalt, sobald die Sonne weg ist. Und ja, dadurch, dass der Park so groß ist, kann man halt auch echt unterschiedliche Sachen machen. Eine der wohl am häufigsten unternommenen Wanderungen ist der Palm Canyon Trail. Der führt zu einer Palmoase, die wirklich ganz schön ist. Und der ist ganz in der Nähe von Borrego Springs, also ganz leicht zu erreichen. Da sind auch die Campingplätze oder einer der großen Campingplätze. Das ist also was gefühlt jeder so unternehmen kann, der da ein bisschen Lust drauf hat. Was ich gemacht habe, was ich ein bisschen interessanter fand, war der Slot Canyon. Ich glaube, der heißt The Slot oder so, der Trail. Der ist ein bisschen länger und liegt ein bisschen weiter außerhalb. Da kommt man aber auch mit dem normalen Auto im Regelfall ganz gut hin. Und der führt wirklich durch ganz enge Slot Canyons, so ein bisschen wie man sie aus Utah oder so kennt. Also
Ah ja.
vielleicht nicht ganz so lang, aber auf einer Strecke von, ich würde jetzt mal sagen, so 5 Kilometer insgesamt, geht es also runter in Canyon, dann so ein bisschen durch diese engen Felswände und teilweise wirklich, ich bin jetzt nicht der breiteste Mensch auf der Welt, ich muss schon sagen, ich musste schon quer gehen, um da durchzukommen an der einen oder anderen Stelle. Es war schon wirklich schön, also wirklich schön eng. Wer diese engen Canyons mag, für den ist das echt ein ganz toller, ganz tolle enge Canyon-Erfahrung sozusagen.
Okay, spannend. Also das habe ich tatsächlich so
Ja.
noch nicht
Und dann geht's
gemacht.
eben raus, ne?
Ja.
So, echt nicht?
Nee, nee. Also so eine richtige
Das.
enge Canyon-Wanderung oder Slot-Wanderung tatsächlich
Ja.
noch nicht. Nee. Aber
Ich
es.
finde, das ist immer wirklich eine Erfahrung, ne? Also
Ja,
dieses leicht klaustrophobische,
ich
was man
wollte
dann
gerade
hat da
sagen.
drin, ne? Also da ist, glaube ich, wahrscheinlich niemand frei von. Und wir alle haben 127 Stunden gesehen, 126 Stunden, ich
Ja,
vergesse mal, wie der Film heißt.
schrecklich.
Ja, Genau. Und die, die den Film von euch gesehen haben, wissen, wir gehen nicht ohne ein Camelback und ein Leatherman wandern, sicherlich, ne? Damit
Oh.
wir im Zweifelsfall uns den Arm abschneiden können.
Oh mein
Aber
Gott.
nein, Spaß beiseite, so schlimm ist es da natürlich nicht. Das könnt ihr woanders erleben, das muss jetzt nicht da sein. Aber wenn man dann durch ist durch den Canyon, irgendwann öffnet sich das und man kommt in so Badlands, so ein bisschen wie das auch im Death Valley ist, zum Beispiel an der Artist Palette oder wie das heißt, ne? Dass es eben so bunte Felsen gibt. Und läuft dann eben weiter, wieder zurück und ist dann immer wieder am Parkplatz. Also es ist eine wirklich schöne Wanderung, bei der man relativ viel von der Vielfalt sieht, die die Wüste dann auch zu bieten hat. Ne? Das ist ja immer ein bisschen was für Liebhaber, finde ich. Ne?
Ja.
Wüstenvielfalt muss man so in Anführungsstriche setzen. Es bleibt natürlich alles mehr oder weniger trocken und staubig dann, aber eben verschiedene ja, Landschaften einfach, die es da gibt.
Ich denke auch, es kommt darauf an, wann man da durch die Wüste läuft, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, wie das ja in vielen Wüsten so ist. Du hast ja auch gesagt, es gibt auch einige Kakteen da. Wenn man dann im Frühling unterwegs
Genau.
ist, blüht dann ja auch in der Regel das eine oder andere,
Ja.
oder? Das finde ich ja so schön.
Da, also da sagst du was. Der Park ist in Kalifornien einer der Top-Spots für so Frühlingsblüten. Also viele Bereiche des Parks sind dann gar nicht zugänglich tatsächlich. Oder eben nur auf vorgefertigten Wegen zugänglich, weil es einfach ein Blütenmeer sondergleichen gibt.
Wow.
Es ist also eine ganz besondere Erfahrung. Das ist hier, also jetzt gerade ist das im vollen Gange, diese Frühlingsblüte. Und ist der Anza Borrego Park ist da wirklich einer der Top-Destinationen in Kalifornien, um eben diese Frühlingsblüten zu sehen. Das betrifft also nicht nur Kakteen, sondern alles, was da sonst so aus dem Boden schießen kann. Wir hatten wieder einen relativ feuchten Winter, das heißt, die Blüten drehen oder die Blumen drehen total durch. Und es ist ja, also wenn man da auch Fotos von googelt oder sich anguckt, sieht wirklich wunderschön aus, wenn man diese ja diese trockene Landschaft mit diesen bunten Blüten ist wirklich ganz ganz einzigartig.
Ja, und das vergisst man ganz oft, glaube ich, wenn man an Wüste denkt. Man denkt, glaube ich, im
Ja,
ersten Moment immer
ja.
an eine Wüste wie die Sahara-Wüste. Ich glaube, da blüht nichts.
Das stimmt. Oder wenn dann nur sehr selten, ne? Und sehr
Ja,
eingeschränkt, ja,
ja.
aber das ist wahr. Also die Wüste sieht natürlich deutlich anders aus als so eine Sahara-Sandwüste. Alleine durch die ganzen verschiedenen Felsen und Farben und je nachdem, in welcher Tageszeit man dann rausgeht, gerade wenn man in den Morgen- oder in den Abendstunden geht, wenn die Sonne nicht mehr ganz so hoch steht, dann sieht man eben auch die ganzen Farbschattierungen. Jetzt mittags um 12 sieht das alles mehr oder weniger gleich beige aus, aber eben morgens oder abends sieht man, oh, da ist rot, da ist orange, da ist gelb in den Felsen, das kommt viel mehr zur Geltung.
Sagt man nicht über diesen State Park auch, das ist der Grand Canyon von Kalifornien? Das habe ich irgendwo auch mal gelesen. Ist der denn tiefer
Das habe ich
gelegen?
auch gelesen und habe es nicht verstanden.
Ah, okay.
Ich habe es tatsächlich nicht verstanden. Ich habe es gelesen. Also dieser Spruch bezieht sich auf einen anderen Punkt, den ich auch besucht habe, als ich da war. Und zwar den sogenannten Fons Point. Der Fons Point ist von der Route 20, heißt es. Ich weiß gar nicht, ob das eine California State Route ist, aber eben von einer Straße ab führt. Ich müsste jetzt lügen, 3 Meilen vielleicht, eine eher tiefsandige Straße zu einem Aussichtspunkt. Das ist also etwas, was man nicht mit einem normalen PKW machen sollte, sondern bräuchte auf jeden Fall irgendwas, wo vielleicht alle 4 Räder angetrieben sind. Oder man muss diese Strecke eben zu Fuß laufen. Oder man macht das, wie ich das gemacht habe. Also ich hatte einen Jeep und habe halt einfach fleißig Leute, die dort diese Strecke zu Fuß gelaufen sind, einfach eingeladen in den Jeep und habe gesagt, Mensch, soll ich euch nicht irgendwie hier schnell mal einen Ride geben? Und habe sie also mitgenommen, damit sie eben nicht durch den tiefen Sand zu Fuß stapfen müssen, weil sie mir ein bisschen leid getan haben. Und das machen viele dort.
Ja.
Also man sieht immer, die ganze Hauptstraße ist dann vollgeparkt mit Autos. Und wenn ich sage, die ganze Hauptstraße, meine ich, da stehen dann 3 Autos. Ne? So viel mehr Leute sind dann da auch gar nicht. Und dann kann man eben zu diesem Fons Point. Und dieser Fons Point liegt ein bisschen erhöht und man blickt dann in ein Tal auf eine Badland-Landschaft. Und diese Badland-Landschaft sieht aus wie eine Mischung, ja, aus Bryce, Grand Canyon und Cathedral Gorge State Park in Nevada. Also so kleine Sandsteintürmchen in unterschiedlichen Farben. Und aus irgendeinem Grund wird es als Grand Canyon von Kalifornien bezeichnet. Ich, habe da jetzt nicht wirklich die Ähnlichkeit zum Grand Canyon gesehen. Das ist auch bei weitem nicht so tief. Mhm. Das ist super eindrucksvoll. Und ich, gerade zum Sonnenuntergang oder zum Sonnenaufgang, ist das einer der spektakulärsten Orte in Kalifornien, die ich mir so vorstellen könnte, die jetzt nicht irgendwie in den Bergen liegen, so für die Wüste. Es sieht aber für mich nicht aus wie der Grand Canyon. Wer auch immer das mal gesagt hat,
muss ich sagen,
hat sich, glaube ich, da ein bisschen vertan beim Grand Canyon. Nee. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz spektakulärer Platz. Ich würde nicht am Wochenende dahin. Gerade am Wochenende, so Samstagabend, da war ich denn da. Aus irgendeinem Grund habe ich da nicht drüber nachgedacht. Kommen viele Amerikaner mit ihren Quads und mit ihren Offroad-Fahrzeugen dahin gedüst und trinken Kaltgetränk. Dann wird das laut, und wenn man da ist, um in Ruhe den Sonnenuntergang zu genießen, und hört dann aus irgendwelchen Lautsprechern laut Country-Musik und die Leute trinken alle ein Bier, ist das immer noch eine coole Atmosphäre. Aber nicht das, was ich da in der Natur erleben wollte in dem Moment. Also ich habe trotzdem eine tolle Zeit gehabt, habe mich nett mit Leuten unterhalten und so. Und sobald die Sonne dann ein bisschen weiter untergegangen ist, haben die sich auch alle wieder verzogen, um dann nach Hause oder zu ihrem Armbrot zu kommen oder wohin auch immer. Aber es hat so ein bisschen diesem Einsamkeitsgefühl quasi Abbruch geleistet.
Mm, das kann ich mir vorstellen.
Und es war so unerwartet. Also fährst du durch nichts, ne? Ja. Steigst aus deinem Auto aus und hörst auf einmal so laute Musik. Also, wo kommt denn hier jetzt diese Party her? Ne? Mm. Aber gut.
Surreal auch ein bisschen, ne?
Surreal, ja, absolut. Das ist auch einer der Orte, bei denen viele, die jetzt nicht mit einem normalen Camper unterwegs sind, sondern eher mit einem Truck-Camper oder vielleicht mit einem Zelt oder mit einem Dachzelt oder so, die dort eben frei stehen, weil es einfach so cool ist, da zu schlafen. Und nachts, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie das auf der Karte aussieht, da ist halt nichts drumherum. Mhm. Nachts da in den Himmel zu gucken und einen der schönsten Sternenhimmel zu sehen, die man zumindest in den Küstenregionen in Kalifornien so sehen kann. Durch die Dunkelheit quasi, die da überall herrscht.
Ich habe auch gesehen, dass es da so merkwürdige Skulpturen gibt, die im Park oder in der Nähe des Parks stehen. Was sind das für?
Ich bin ja ein erklärter Kulturbanause. ich weiß um diese Skulpturen, ich habe sie auch mal gesehen. Und ich weiß, ich habe da irgendwann schon mal mit Bekannten drüber gesprochen und die haben mich fast gesteinigt, als ich gesagt habe, das fand ich unfassbar. Ja, ich möchte nicht sagen langweilig, aber doch auch, möchte ich auch irgendwie schon sagen, diese Skulpturen. Und da gab es einen Aufschrei, wie ich denn sowas sagen könnte. Das ist, insofern gehen die Meinungen offenbar auseinander, was diese Skulpturen angehen. Viele finden sie total cool. Es sind 130 Metallskulpturen, die teilweise riesig sind, also überlebensgroß sozusagen, die sich in der Nähe von Borrego Springs in der Wüste verteilen. Die meisten von ihnen sind auf Privatgelände, die gehören also gar nicht offiziell zum State Park und sind eben von einem Künstler, Ricardo Precerda oder sowas, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Also ein Künstler, der die alle erschaffen hat, und das sind teilweise irgendwelche Fabelwesen und teilweise Lebewesen, die dort früher mal gelebt haben, also Mammuts oder sowas oder irgendwelche Echsen, irgendwelche Schlangen, die eben wirklich riesig teilweise dort als Metallskulptur ins Leben gebracht worden. Das erfordert keinen Eintritt, man kann sich diese Dinge, diese Skulpturen so angucken. Es gibt auch Karten, die man im Internet finden kann, wo welche Skulptur ist, dass man auch weiß, wie man da hinkommt und wo man da hinfahren muss und was man sich da anschauen kann. Ja, so, dann steht man da und guckt sich die Skulptur an. Das ist so voreingenommen. Es tut mir so leid, aber ich kann mir da einfach nicht helfen. Kann ich aus meiner Haut nicht raus. Zum Sonnenuntergang mit ein paar Wolken im Hintergrund kann ich mir das ganz cool vorstellen, wenn das vielleicht alles so pink wird und die Wolken da so rüberfliegen. Aber ansonsten ist das vielleicht eher was für Leute, die tatsächlich was für diese Form von Kunst übrig haben.
Ja, aber mit Sicherheit auch so typische Instagram-Fotos, oder nicht?
Das ist wahr. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist es. Das ist natürlich gerade durch den surrealen Hintergrund mit der Wüste irgendwie, das wirkt ja alles immer gleich so lebensfeindlich. Und dann diese Skulpturen aus Metall, das ist halt Kunst. Ne? Und das hat dann auch seine Berechtigung dort.
Was ist denn dein absolutes Highlight von dem State Park? Oder haben wir das schon erwähnt?
Das ist Fons Point für mich. Ja, das ist definitiv Fons Point mit, was weiß ich, einer Tüte Chips und einer Dose Cola oder was auch immer, sich da hinzusetzen, Sonnenuntergang zu sehen und dann zu sehen, wie die Sterne rauskommen über dieser Badland-Landschaft und wie du auch siehst, so von Helligkeit, alles sieht irgendwie gleich aus, in die goldene und blaue Stunde hinein, die Felsen haben auf einmal alle eine andere Farbe und dann kommen immer die Sterne dazu, das ist schon wirklich, wirklich gigantisch zu erleben. Man kann in Teile dieser Badlands auch reinfahren von unten. Das ist auch eher was ich vielleicht nicht mit einem normalen PKW machen würde und kann sich das so ein bisschen auch erwandern und fühlt sich dann vielleicht wirklich wie im Goblin Valley oder wo auch immer man dann sonst so wäre, wo man eben direkt so um diese Skulpturen rumlaufen kann oder um diese Felsformationen. Aber das so zu sehen, das war einer der Hauptgründe, warum ich dorthin gefahren bin. Mhm. Sachen wie der Slot Canyon oder die Oase sind dann für mich eher Add-ons gewesen. Ich wollte tatsächlich diesen Ausblick von oben vom Fons Point haben und habe das auch wirklich sehr genossen. Wenn es jetzt nicht Hochsommer ist, würde ich sagen, ein Schal und eine Jacke sind notwendig. Da weht es nämlich gerne auch mal, weil einfach keine Vegetation da ist, die den Wind irgendwie ein bisschen abhalten kann. Und wenn es denn frischer wird, dass man sich da keinen Schnupfen holt. Ne?
Und wenn ich mir das so anschaue, ich habe mich gerade gefragt, wie binde ich das ein in eine Reise? Das wäre dann im Grunde schon ja so eine kleine Tour, ich sage jetzt mal von San Diego in den Park, dann von dort aus über Palm Springs und Joshua Tree und dann nach L.A. beispielsweise, ne?
Ja.
So eine kleine Runde.
Genau, also was ich gemacht habe, ich habe das richtig, also man könnte das entweder, wie gesagt, auch Richtung aus Palm Desert kommen, also aus der Palm Springs Area einbinden. Aus San Diego wäre mir das jetzt für einen Tagesausflug wahrscheinlich zu weit. Mhm. Also hin und zurück jetzt von der Küste, da sind man am Tag 4 Stunden, ist man am Tag 4 Stunden im Auto, das wäre irgendwie ein bisschen viel. Ich bin aus San Diego gekommen und bin dann in den Park gefahren und bin von da aus weiter am nächsten Tag Richtung, wahrscheinlich wie du es auch gemacht hast, Richtung Arizona, südlich vom Salton Sea. Also Richtung El Centro oder was da Yuma so an Orten ist, die dann genau, die so Richtung Yuma führen, früher oder später. Das ist das, wie ich es eingebunden habe. Da ist aber dann einfach auch viel, immer viel Fahrerei mit dabei. Aber wer mal aus Kalifornien nach Arizona gefahren ist mit dem Auto, weiß, da ist so oder so viel Fahrerei bei. So hat man zumindest noch den Salton Sea zwischendurch, den man sich irgendwie ansehen kann, den Anza Borrego Desert State Park und in El Centro oder Brawley oder wie auch immer die Orte heißen, die sind so direkt unter dem Salton Sea. Da gab es zumindest irgendwie Hotels, dass ich irgendwie da, also was weiß ich, so ein klassisches Best Western oder wo auch immer ich da geschlafen habe, La Quinta Inn, irgendwie so ein stinknormales Motel. Und das hat für mich dann ganz gut funktioniert.
Ja, das wäre dann auch noch eine Variante, das stimmt. Also von daher, so weit ab liegt er eigentlich nicht. Man kann ihn schon mit einbinden. Man muss nur überlegen, mit welchem Fahrzeug man fährt. Und
richtig, und was man sehen möchte auch im Park. Dadurch, dass er eben so groß ist, ne, muss man sich schon irgendwie so ein bisschen eingrenzen, von wo komme ich und lohnt sich das? Also ich würde definitiv mindestens eine Nacht dort bleiben, um eben zumindest einen Sonnenuntergang und einen Sonnenaufgang sehen zu können. Also einmal, dass es irgendwie schöner wird von den Farben und nicht nur am helllichten Tag hinfahren. Dafür ist es wirklich, dafür wäre der Umweg zu groß. Also wer die Zeit nicht hat zu sagen, ich bleibe da eine Nacht, da würde ich sagen, dann lieber auslassen und irgendwann anders nochmal wiederkommen.
Mhm. Und weißt du, ob es da auch Outfitter gibt, also die Ausflüge anbieten, irgendwelche Touren?
Das weiß ich tatsächlich so nicht. Mittlerweile ist das ja über sowas wie heißen denn diese ganzen Anbieter, Get Your Guide oder wo man so Erlebnisse buchen kann, die eben nicht vor Ort gebucht sind. Das ist ja wie bei Airbnb auch, das bieten dann ja mehr oder weniger häufig auch Privatleute an, solche Führungen oder so. Gibt es bestimmt irgendwas, zumindest zum Klettern und für so Offroad-Fahrereien garantiert. Also wer so sich Quads mieten möchte oder sowas, bin ich mir ziemlich sicher, da kommt man auf seine Kosten. Ich habe gefühlt auch in Borrego Springs mehr von diesen Off-Highway-Vehicles, wie es so schön heißt, gesehen, also nicht Straßenautos, sprich Offroad-Fahrzeuge, als wirkliche Autos. Also das ist schon da ein Riesenthema. Insofern gehe ich ganz fest davon aus, dass man sich da auch solche Dinger mieten kann und gegebenenfalls auch irgendwelche Touren machen kann. In den State Parks selber, ist ja ähnlich wie mit Nationalparks, gibt es ja häufig keine geführten Wandertouren, es sei denn, ein Ranger bietet die mal an. Das gibt es allerdings relativ viel. Also gerade jetzt zur Blütezeit, wenn man auf die Internetseite geht vom Park, der sieht, dass eben ganz viel Ranger-geführte Touren angeboten werden. Die werden mal nachts angeboten, mal tagsüber, mal zu gewissen ich sag mal, Tier-Hotspots, mal zu Pflanzen-Hotspots, so wie jetzt eben mit der Frühlingsblüte, dann kriegt man natürlich immer noch die gute Erklärung und die Führung durch den Ranger dazu, was einfach nochmal anders ist als mit einem normalen Tourguide. Also wer das mal gemacht hat, seine Ranger-Tour, ich bin immer wieder überrascht, was da wirklich auch für ein Wissen bei den Rangern vorhanden ist, dass sie dann natürlich auch gerne weitergehen.
Ja, aber das ist doch schon was. Das klingt doch gut.
Ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben und was mich am Anfang, also ich habe mich über den Namen ein bisschen gewundert,
Ach so, als ich
das erste Mal angefangen habe, den Park zu recherchieren. Und der setzt sich tatsächlich aus zwei Teilen zusammen. Und der erste Teil, also Ansa, ehrt quasi den spanischen Entdecker, der irgendwann diese Landschaft für sich entdeckt hat oder für wen auch immer, also 1700 irgendwas muss das gewesen sein. Also er hat Expeditionen in die Region unternommen und heißt irgendwie Juan Batista de Anza. Und Borrego ist das spanische Wort für ein Bighornschaf, also für ein Dickhornschaf.
Ah.
Und so setzt sich das zusammen, weil diese Schafe gibt es da, wie so in vielen Wüstenregionen eben, ganz, ganz viel. Und von denen hat er dann da offenbar auch viele gesehen und von denen gibt es da viele. Und so hat man eben diesen Namen quasi zusammengesetzt aus einmal dem Typen, ganz salopp, der das entdeckt hat und dem Tier, was da am meisten zu finden ist, nämlich diesem Schaf
ja.
mit diesen wunderschönen gekringelten Hörnern.
Jetzt siehst du, guck, das wusste ich jetzt auch nicht.
Fun Fact sozusagen.
Mhm, genau.
Genau, ja. Ich könnte noch ewig über den Park sprechen, aber es ist wirklich ein toller Ort, zu dem ich auch immer wieder gerne fahre, auch wenn das zumindest von Los Angeles aus eine ganz schöne Strecke ist. Aber wann immer sich das irgendwie einbinden lässt, ist das was, wo ich halte und einfach mal eine Nacht bleibe, weil es einfach schön ist und man immer neue Sachen entdeckt. Und es gibt so Parks, bei denen, finde ich, hast du hinter jeder Biegung irgendwie eine neue Schönheit, die auf dich wartet. Und das ist da tatsächlich auch so. Borrego Springs gibt es ein Visitor Center, das haben wir noch nicht erwähnt, für den Park. Und das ist für alle, die nicht so genau wissen, was sie denn da unternehmen wollen in dem Park und wo sie vielleicht mit ihrem Auto hin können. Und das schließt ja auch so ein bisschen damit ein, wie war denn das Wetter? Ne? Gerade wenn so viele Sandstraßen da sind, darf natürlich kein Regen oder so vorher gefallen sein, um da hinzukommen. Und da ist das Visitor Center immer ein perfekter Anlaufpunkt. Die wissen ganz genau, wie sind die Straßenverhältnisse, die sind hundertprozentig darauf eingestellt, jedem Reisenden zu beantworten, wo er oder sie mit seinen Voraussetzungen hin kann und welche Wanderungen sich anbieten und wie das Wetter wird und so weiter.
Ja,
also
perfekt.
Das quasi noch als abschließenden Fakt hinterher.
Ja, prima. Also du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht, da auch mal hinzufahren. Wie gesagt, letztes Mal habe ich es nicht geschafft, aber dann vielleicht beim nächsten Mal gezielt das auszuwählen. Ich bin, finde ich gut.
Es ist es wert. Es ist diesen, wie so häufig über diese Umwege quasi, über die wir sprechen, würde ich sagen, es ist es 100%ig wert. Und wir bedanken uns wie immer bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns gerne, bewertet den Podcast, erzählt es weiter, dass es euch gefallen hat, teilt die Folgen, lasst euch was Schönes einfallen, wir freuen uns zumindest und sagen wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Algo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.